Radio SRF.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Der Streit der US-Politiker um die Finanzen macht die Börsen nervös und ist auch für den Internationalen Währungsfonds Grund zur Sorge. Wir fragen, was genau ist zu befürchten? Dann:
Janet is exceptionally well qualified for this role. She doesn't have a crystal ball, but what she does have is a keen understanding about how markets and the economy work.
Barack Obama lobt Janet Yellen als ausgezeichnete Ökonomin und macht sie zur neuen Chefin der US-Notenbank Fed. Und schließlich, so tönte es vor knapp 5 Jahren.
Also doch, Bundesrat, Bankenkommission und Nationalbank präsentieren Maßnahmen und Pläne. Dieses Swiss-Made-Hilfspaket geht im Wesentlichen an die UBS.
Mit dem 60 Milliarden Hilfspaket sollte verhindert werden, dass die UBS Konkurs gehen und die Schweizer Volkswirtschaft mit in den Abgrund reißen könnte. Wir fragen, ist die Gefahr, dass die Schweiz wieder einmal eine Grossbank retten muss, heute gebannt? Dies im Schwerpunkt im zweiten Teil der Sendung und die heißt Trend. Am Mikrofon Thomas Oberer. Die Politiker in den USA streiten sich in diesen Tagen über ein neues Budget und über die Erhöhung der Schuldenobergrenze. Zwar bieten die Republikaner an, die Schuldengrenze vorübergehend anzuheben, um die aktuelle Krise zu entschärfen. Trotzdem, die Aktienmärkte bleiben nervös und der Finanzstreit überschattet auch das Herbsttreffen des Internationalen Währungsfonds. Für uns beobachtet Wirtschaftsredaktorin Maren Peters das IWF-Treffen in Washington. An sie die Frage, wie groß sind denn die Sorgen über die Finanzprobleme der USA?
Die sind sehr groß. IWF-Chefin Christine Lagarde hat hier wiederholt davor gewarnt, dass ein Scheitern der Verhandlungen nicht nur gravierende Folgen für die US-Wirtschaft hätte, sondern für die gesamte Weltwirtschaft. Und was sie auch immer wieder sagt, dieser Verwaltungsstillstand, der ist schon schlimm genug. Aber ein Versagen bei der Erhöhung der Schuldengrenze wäre noch viel schlimmer mit entsprechend noch viel schlimmeren Konsequenzen, auch für den Rest der Welt. Und auch bei den zahlreichen Gesprächen und Diskussionen am Rande dieser Tagung und auf den Gängen, hier sind ja Tausende von Finanzexperten und Politikern unterwegs, da geht es vor allem um ein Thema, den US-Budgetstreit. Der ist ja sozusagen fast auch in Sichtweite. IWF und Kapitol sind nicht weit voneinander entfernt.
Der IWF sieht das also als ernsthaftes Problem an. Was genau befürchtet er denn?
Er befürchtet, dass der Motor der Weltwirtschaft wieder ins Stocken geraten könnte. Vor allem in den USA lief es zuletzt ja wieder besser mit der Wirtschaft. Aber wenn die massiven Probleme hier länger andauern, dann dürfte diese Erholung jäh gebremst werden. Und da die USA die größte Volkswirtschaft der Welt sind, ein ganz wichtiger Absatzmarkt also für Waren aus aller Welt, aber auch ein wichtiger Käufer für Waren aus aller Welt, bleibt das eben nicht ohne Folgen für den Rest der Welt. Da muss man kein Prophet sein, um das zu sehen. Und daher sind diese Sorgen schon sehr berechtigt.
Immer im Raum steht im Moment ja auch die Frage, wann steigen die USA aus ihrer ultralockeren Geldpolitik aus? Das heißt, wann hören sie auf, die Märkte massiv mit Dollar zu versorgen? Davon werden ja vor allem die Schwellenländer betroffen und die machen sich ebenfalls große Sorgen.
Ja, das kann im Moment noch niemand beantworten und das steigert die Nervosität hier beim IWF natürlich noch zusätzlich. Im Mai hatte Ben Bernanke, der Chef der US-Notenbank, ja angedeutet, dass er den Geldhahn demnächst zudrehen könnte. So war das zumindest interpretiert worden an den Finanzmärkten. Die Folge waren damals schon massive Kapitalabflüsse aus den Schwellenländern, also aus den aufstrebenden Volkswirtschaften wie Indien, Indonesien oder Brasilien. Das gab schon mal einen üblen Vorgeschmack auf das, was kommen könnte. Und letzten Monat hat Bernanke dann klargestellt, dass der Geldhahn doch noch weiter offen bleibt, um den zarten Aufschwung in den USA nicht zu gefährden. Tja, und jetzt ist die große Frage, wann kommt denn dieser Exit und wie heftig wird er? Das abzuschätzen ist schwer, denn diese Notenbankpolitik ist in diesem Umfang beispiellos, eine Terra Incognita.
In den USA sieht man den Finanzstreit und die Drosselung der Geldpolitik in erster Linie als innenpolitisches Problem und kümmert sich eigentlich eher weniger um den Rest der Welt, auch wenn dort die Folgen dann, wie gehört, zu spüren sind. Zeigt das die starke Abhängigkeit der gesamten Weltwirtschaft von den USA, quasi das Ausgeliefertsein?
Ja, das ist unbestritten so und das war schon immer so. Die USA sind der größte Markt, die stärkste Volkswirtschaft der Welt. Der Dollar ist nach wie vor die Leitwährung. Sie dominieren nach wie vor auch die internationalen Finanzorganisationen wie den IWF durch ein Vetorecht, können also dadurch bestimmen, wo es lang geht. Die wirtschaftliche Dominanz der USA ist also ungebrochen, trotz der Erschütterungen durch die Finanzkrise. Und entsprechend groß ist auch die Abhängigkeit anderer Länder von den USA.
Nicht nur wegen möglicher Folgen der aktuellen US-Politik zeigen sich die IWF-Experten besorgt, ganz generell sind sie pessimistisch in Sachen Wirtschaftswachstum.
Ja, das stimmt. Der Währungsfonds hat seine Prognose für das globale Wirtschaftswachstum gerade nach unten geschraubt, zum vierten Mal allein in diesem Jahr. Und da war der US-Budgetstreit und vor allem die Folgen eines möglichen Staatsbankrotts noch gar nicht berücksichtigt. In der Eurozone und den Industrieländern, da verzieht sich der Nebel der Krise zwar, dafür geraten aber auch in den aufstrebenden Staaten wie China und Brasilien das Wirtschaftswachstum unter Druck.
Noch im letzten Jahr stand beim IWF-Treffen die Euro-Krise im Mittelpunkt, aber das scheint sich jetzt komplett geändert zu haben. Sind die Europäer jetzt tatsächlich aus der Schusslinie?
Na, komplett nicht. Es ist schon allen klar, dass hier noch viele Probleme schlummern, Stichwort Griechenland, Stichwort unterkapitalisierte Banken oder auch Bankenunion. Aber im Fokus oder man kann auch sagen am Pranger stehen ganz klar dieses Mal die USA.
Sagt Wirtschaftsredaktorin Maren Peters. Wir haben es gehört, die lockere Geldpolitik der USA ist weltweit ein großes Thema. Ja, und für diese Geldpolitik ist schon bald Janet Yellen verantwortlich. Ende Januar soll sie die Leitung der amerikanischen Notenbank Fed übernehmen. US-Präsident Obama hat sich für sie entschieden als Nachfolgerin von Ben Bernanke. Wer ist die Frau, die schon bald über den Dollar wacht und deren Worte die Börsen weltweit beeinflussen können? USA-Korrespondent Beat Soltermann stellt sie uns vor.
Good morning. And thank you for inviting me to be with you today.
Das ist Janet Yellen, 67 Jahre, ein weißer Pagenschnitt, ein ansteckendes Lachen, viel Grips. Und in ihrem Leben dreht sich alles um die Ökonomie. Wirtschaftsstudium an der Brown und an der Yale Universität, Wirtschaftsprofessur an der Berkeley Universität. Ihr Mann ist Wirtschaftsnobelpreisträger George Akerlof, ihr gemeinsamer Sohn. Ja, auch er ist Wirtschaftswissenschaftler.
She has a very sharp mind. She's very well trained. She's very experienced.
Sie sei blitzgescheit und verfüge über einen großen Erfahrungsschatz dank ihrer Arbeit für die Notenbank, sagt Professor James Wilcox, seinerzeit Yellens Büronachbar in Berkeley. Rund zwei Jahrzehnte war sie seither in verschiedenen Funktionen für die US-Notenbank Fed tätig, derzeit als deren Vizepräsidentin. Ihre Nomination als Fed-Chefin mache deshalb sehr viel Sinn, sagt Wilcox.
She's a very solid, safe choice to run the Federal Reserve.
Yellen ist bloß Obamas zweite Wahl. Lieber hätte er seinen engen Berater Larry Summers auf den Chefsessel gehievt. Doch der ist als Deregulierer und als schwierig im Umgang mit anderen Menschen bekannt. Widerstand, vor allem von Demokraten, war programmiert. Summers nahm sich deshalb selber aus dem Rennen. Janet Yellen gilt als Mitarchitektin der äußerst expansiven Geldpolitik, die das Fed seit Ausbruch der Finanzkrise verfolgt. Tiefstzinsen, dazu enorme Geldsummen zur Stützung der Wirtschaft. Für Yellen ist die Inflationsbekämpfung weniger wichtig als die Senkung der Arbeitslosigkeit. An einer Veranstaltung erklärte sie:
With unemployment still painfully high, job creation must be a high priority of monetary policy.
Die Arbeitslosigkeit sei immer noch schmerzhaft hoch. Die Priorität müsse deshalb beim Wirtschaftswachstum und bei neuen Stellen liegen. Die Inflation ist für Yellen derzeit keine Gefahr. Die Daten geben ihr Recht. Experten gehen davon aus, dass Yellen Bernankes Kurs weiterführen wird. Das verspricht Kontinuität. Das freut die Börsen und ärgert Yellens Kritiker. Sie fragen sich, ob das Fed den richtigen Moment und das richtige Tempo für die Normalisierung findet.
If inflation does become more of a problem for the economy as a whole, I think we can rest assured that she will take the appropriate actions.
Falls sich die Situation in der Wirtschaft ändere, werde Yellen entsprechende Maßnahmen ergreifen, ist James Wilcox überzeugt. Yellen hat die Krise auf dem Häusermarkt früher erkannt als ihre Notenbankkollegen. Ihre Prognosegenauigkeit sei bemerkenswert. Der Senat muss Janet Yellen in ihrem neuen Amt noch bestätigen. Nicht ausgeschlossen, dass einige Republikaner, die mit der Politik der Notenbank nicht einverstanden sind, diesen Prozess blockieren oder zumindest bremsen. Das Risiko dabei? Sie könnten damit ihre eigenen Wählerinnen verärgern. Denn Yellen hat nicht nur fachliche Qualifikationen fürs Amt, sie wäre auch die erste amerikanische Notenbankchefin.
At the highest levels in central banking, there are very few women.
In der Welt der Notenbanken habe es nur wenige Frauen in Top-Positionen, stellt Yellen selber fest. Ihre Wahl würde das wenigstens ein bisschen ändern.
Der Beitrag von USA-Korrespondent Beat Soltermann. Und gleich als nächstes im Trend: 5 Jahre nach der Rettung der UBS, wie sicher sind die Schweizer Großbanken? Doch zuerst die wichtigsten Wirtschaftsthemen der Woche in Kürze.
Trend, Kurznachrichten.
Mit Tobias Fessler.
Es kommt Bewegung in die Amtshilfe bei Steuerdelikten. Der Bundesrat will das OECD-Europaratsübereinkommen unterzeichnen. Das ermöglicht auch spontane Amtshilfe, also ohne Antrag eines Landes. Im Falle eines schweren Steuerdelikts beispielsweise würde die Schweiz somit unaufgefordert Informationen liefern. Lange Zeit stand die Schweiz in der Kritik, weil sie das internationale Abkommen nicht unterzeichnet hatte. Der Bundesrat hat zudem ein Mandat verabschiedet, um mit der EU über die Revision des Zinsbesteuerungsabkommens zu verhandeln. Es geht darum, Steuerschlupflöcher zu stopfen. Die EU will mit der Schweiz auch über den automatischen Informationsaustausch reden. Für Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf wird das aber nicht im Rahmen dieser Verhandlungen stattfinden.
Da sind auch die EU-Staaten unter sich noch gar nicht ganz einig, wie der aussehen soll. Man ist dabei, den zu entwickeln. Die Schweiz arbeitet mit.
Das französisch-amerikanische Telekom-Unternehmen Alcatel-Lucent streicht weltweit rund 10'000 Stellen. 1'000 davon in Frankreich, wo die Standorte Rennes und Toulouse geschlossen werden. Über 500 in Deutschland. Wie viele der 180 Stellen in der Schweiz betroffen sind, ist noch nicht klar. Das Unternehmen schreibt tiefrote Zahlen und muss sparen. Die Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit OECD hat erstmals die Lese-, Rechen- und Problemlösefähigkeiten der 16- bis 65-Jährigen untersucht. Mit teils beunruhigendem Ergebnis. 2/3 der Befragten können einfache Probleme am Computer nicht lösen, haben Mühe, sich im Internet zurechtzufinden. OECD-Bildungsdirektorin Barbara Ischinger.
Wer einen Reiseplan studieren will, wer sich ein Ticket bestellen will, ohne mit dem Computer zu arbeiten und Reisebüros werden Mangelware, der hat dann ein Problem.
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern sind groß. Gut abgeschnitten haben Finnland und Japan, schlechter Italien und Spanien. Die Schweiz hat bei der Studie nicht mitgemacht. Die Schweizer sind die reichsten der Welt. Über eine halbe Million Dollar Vermögen verfügt ein erwachsener Schweizer, eine Schweizerin im Durchschnitt. Inklusive Rentenkapital und Immobilien, aber abzüglich Schulden. Das zeigt die entsprechende globale Studie der Credit Suisse. Auf Platz 2 folgt Australien. Ein Schweizer hat 10-mal mehr Geld als der globale Durchschnitt. Im Gegensatz zu jedem anderen Land der Welt hat sich in der Schweiz in den letzten 100 Jahren der Unterschied zwischen reich und arm aber nicht verkleinert.
Trend, Thema.
Der 16. Oktober 2008. Dieser Tag ist in die Geschichtsbücher der Schweiz eingegangen. Es ist der Tag, an dem die Schweiz die UBS retten musste. Bund und Nationalbank präsentierten vor gut 5 Jahren ein 60 Milliarden Dollar schweres Maßnahmenpaket. Sie wollten verhindern, dass die UBS Konkurs gehen und dabei gleich die gesamte Schweizer Volkswirtschaft mit in den Abgrund reißen könnte. Wir fragen gleich, ist die Gefahr, dass die Schweiz wieder einmal eine Großbank retten muss, inzwischen gebannt? Doch vorher schauen wir noch einmal zurück auf diesen denkwürdigen 16. Oktober 2008. Evelyn Kobler.
Jetzt also doch. So reagierten damals viele auf die Staatshilfe für die UBS. Nachdem bereits die USA, Deutschland oder Irland Banken retten mussten, präsentierte auch die Schweiz ein Bankenrettungspaket. Obwohl, mit dem Wort Rettung tat sich der UBS-Verwaltungsratspräsident Peter Kurer damals schwer.
Also ich glaube, das ist keine Rettungsaktion im eigentlichen Sinne, sondern das ist eine Maßnahme zur langfristigen Stabilisierung unseres Finanzmarktes und der UBS. In dem Sinne ist das eine Hilfestellung des Staates und die war in dieser Situation wichtig.
Die UBS stand am Rand des Abgrunds. Sie hatte sich im amerikanischen Immobilienmarkt verspekuliert, hatte zig Milliarden Franken in den Sand gesetzt. Immer mehr Kunden weltweit zogen ihr Geld von ihren UBS-Konti ab. Zudem vertrauten sich auch die Banken untereinander nicht mehr und liehen sich im sogenannten Interbankenmarkt gegenseitig kaum noch Geld. Die UBS drohte zu kollabieren. Das gelte es zu verhindern, erklärte die zuständige Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Und sie betonte, es gehe beim 60 Milliarden Franken schweren Hilfspaket um weit mehr als um eine einzelne Bank.
Unser Engagement verstehen wir als Engagement für den Finanzkreislauf, also unter den Banken auch, den Interbankenverkehr. Wir verstehen es als Engagement für die Einleger, nicht nur der UBS, sondern auch die übrigen Einleger in der Schweiz. Also Unterstützung für die KMUs. Wir verstehen es als Engagement für die Wirtschaft der Schweiz.
Die Schweiz muss ihre größte Bank retten. Das haben die wenigsten kommen sehen. Ein Jahr davor hatte die UBS ihre ersten großen Verluste im US-Immobilienmarkt bekannt gegeben. Damals hatte Daniel Zuberbühler, der Direktor der Eidgenössischen Bankenkommission, noch überzeugt gesagt:
«Nein, er ist eben nicht schwer krank, unser grosser Elefant. Er hat ein Snack bekommen, das ist alles.»
Doch es folgten weitere Milliardenverluste, Quartal für Quartal. Besserung war nicht in Sicht. Bis im Spätsommer 2008, just wenige Wochen vor der staatlichen Rettungsaktion, wurde es plötzlich ruhig rund um die UBS. Die Finanzmärkte hatten auf ihrer Talfahrt eine Verschnaufpause eingelegt. Das minderte den Druck auf die Großbank. Die Öffentlichkeit wähnte die UBS bereits über den Berg. Bis am 16. Oktober 2008, da wurde die Öffentlichkeit eines Besseren belehrt.
60 Milliarden hatten der Bund und die Nationalbank damals zur Verfügung gestellt, um die UBS zu stabilisieren. Dabei war zu Beginn alles andere als klar, ob die Rettungsaktion gelingen und Bund und Nationalbank sogar noch Geld verdienen würden. Heute stellt sich die Frage, hat die Schweiz in den letzten 5 Jahren genügend Lehren aus der Bankenrettung gezogen? Sind die beiden Grossbanken heute sicherer als noch vor 5 Jahren? Evelyn Kobler ist der Frage nachgegangen.
Nie mehr soll die Schweiz eine Grossbank retten müssen. Nie mehr soll ein Geldhaus too big to fail sein, also zu gross, um fallen gelassen werden zu können. In diesem Punkt sind sich alle einig. Aber ist die Gefahr einer weiteren Bankenrettung heute, 5 Jahre nach dem Fall UBS, tatsächlich vom Tisch?
Die Gefahr ist kleiner, gebannt ist sie natürlich nicht,
sagt Manuel Ammann. Der St. Galler Wirtschaftsprofessor ist der Meinung, die beiden Großbanken UBS und Credit Suisse seien deutlich robuster als früher. Sie haben auf Druck des Gesetzgebers und der Bankenaufsicht ihre Eigenkapitalpolster deutlich aufgestockt, stärker und schneller als ihre ausländische Konkurrenz. Aber das vorhandene Sicherheitspolster sei noch immer zu dünn, sagt Ammann. Zum gleichen Fazit kommt Rudolf Strahm. Der Ökonom und langjährige Preisüberwacher weist darauf hin, dass man das Eigenkapitalpolster auf unterschiedliche Arten berechnen kann und dass je nach Berechnungsmethode das Kapitalpolster gar nicht unbedingt dicker geworden ist.
Wenn Sie die Eigenmittel der Grossbanken ungewichtet an ihrer Bilanzsumme messen, ist sie immer noch mit 2,5% sehr gefährlich tief. In diesem Ranking sind sie sogar weit hinter den angelsächsischen Banken zurück.
Strahm spricht von der sogenannten Leverage Ratio. Sie hat in der hiesigen Großbankenregulierung bisher eine untergeordnete Rolle gespielt. Laut Strahm müsste man das ändern.
Ich würde meinen, 7-10% gegenüber heute 2,5% Leverage Ratio wäre für international tätige Banken absolut notwendig.
Manuel Ammann von der Universität St. Gallen würde zwar nicht ganz so weit gehen, aber auch er sagt:
«Ich denke, unter 5% sollte eine solche Leverage Ratio, auch wenn sie auf eine sehr konservative Art berechnet wird, sollte sie nicht zu liegen kommen.»
Ammann ist zuversichtlich, dass es nicht bei einem frommen Wunsch von Experten bleiben wird, sondern dass die Kapitalvorschriften für die Großbanken tatsächlich noch weiter verschärft werden. Der Wirtschaftsprofessor verweist auf entsprechende Debatten bei den zuständigen Gremien im In- und Ausland. Die schweizerische Bankenaufsicht FINMA, die das Einhalten dieser Vorschriften überwacht, hält sich aus dieser Diskussion heraus. Sprecher Vinzenz Mattis:
«Grundsätzlich ist es in der Schweiz so, dass die Leverage Ratio in der Eigenmittelverordnung festgelegt ist und dafür ist das Parlament verantwortlich. Es ist also letztlich ein politischer Entscheid, wie diese Leverage Ratio ausgestaltet sein soll.»
Druck macht hingegen die Schweizerische Nationalbank. Sie setzt den beiden Grossbanken permanent im Nacken, ihre Kapitalpolster zügig weiter aufzustocken. Die Sicherheit der Großbanken könnte bald auch im Parlament wieder zum Thema werden. SVP und SP wollen dort erneut über ein Trennbankensystem debattieren. Dabei würde die Investmentbank von der Vermögensverwaltung abgetrennt. Will die Schweiz ihr Too-Big-to-Fail-Problem aber endgültig lösen, muss sie auch beim Konkursrecht ansetzen. Um eine Großbank das nächste Mal tatsächlich fallen lassen zu können, bräuchte es nämlich ein Konkursrecht, das global gültig ist. Das fehlt noch immer und das ist laut Manuel Ammann gravierend.
das wiegt eigentlich sehr schwer, weil das bedeutet, dass man im Ernstfall eigentlich nicht weiter ist als 2008.
Oder anders gesagt, faktisch genießen UBS und CS noch immer eine Staatsgarantie. Sie sind noch immer too big to fail.
Die Experten sagen also, es sei noch immer nicht möglich, eine Großbank im Notfall geordnet in den Konkurs zu schicken. Warum ist das so schwierig? Evelyn Kobler hat mit Peter V. Kunz gesprochen. Er ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Bern.
Peter Kunz, kann die Schweiz eine international tätige Großbank tatsächlich noch immer nicht geordnet in den Konkurs schicken?
Im heutigen Zeitpunkt ist die Antwort klar: Nein, das geht nicht. Die Schweiz hat zwar einige Verbesserungen auf juristischer Ebene vorgenommen, aber die zentralen Punkte sind heute nach wie vor ungelöst und, so wie es ausschaut, werden sie auch nicht in den nächsten Jahren gelöst werden.
Wenn wir aber die Schweizer Regelung, so wie sie jetzt ist, anschauen, dann müssen die Grossbanken ja Notfallpläne aufsetzen. Sie müssen sagen, wie sie giftige Teile abtrennen und fallen lassen würden, wie sie die wichtigen Teile, zum Beispiel den Zahlungsverkehr, am Leben erhalten würden. Nützen denn all diese Notfallpläne nichts?
Ich denke, es ist falsch, wenn man hier staatlicherseits einfach sagt, die Banken werden schon richten, wir schauen ihnen über die Schultern, das ist mir zu wenig. Ich denke, bei Too Big to Fail geht es um nationale Interessen, um die schweizerische Volkswirtschaft. Und in diesem Bereich muss ich auch als liberal gestimmter Mensch sagen, eigentlich muss der Staat auf dem Fahrersitz und nicht auf dem Beifahrersitz unterwegs sein.
Wie würde denn das konkret aussehen? Ich nehme an, Sie sprechen vor allem die FINMA an. Würden die in die Pflicht nehmen, die Bankenaufsicht?
Ich denke, es müsste tatsächlich ein gemeinsames Organ von FINMA einerseits und Nationalbank andererseits, die ja für die Systemstabilität zuständig ist, vorhanden sein, die dann tatsächlich nur, aber immerhin im Bereich von Too Big to Fail bei den Großbanken das Sagen hätte. Also nicht nur die Notfallpläne gelegentlich anschauen würde und sagen, ja, ja, das ist schon gut, sondern tatsächlich die Regie in diesem Bereich übernehmen müsste.
Die Argumentation in der Schweiz war ja immer, eine Großbank aufzuspalten, das ist wahnsinnig kompliziert, das können eigentlich nur die Banken vorzeichnen, wie das dann ablaufen müsste. Sie sagen aber, auch die FINMA könnte das.
Selbstverständlich kann da nicht der Staat sozusagen ohne Rücksprache mit der Bank aktiv werden. Aber es ist immer eine Frage, wer hat denn nun das Sagen? Bis anhin hatten, und auch sonst im Bankrecht ist so üblich, dass die Banken das Sagen haben, aber bei Too Big to Fail muss das Sagen bei der FINMA und bei der Nationalbank sein, die dann auch die Verantwortung dafür übernehmen.
Peter Kunz, soweit mal zum Handlungsbedarf, den Sie noch hier in der Schweiz sehen. Die Grossbanken sind ja international tätig, da gibt es auch Handlungsbedarf innerhalb der Grenze. Ein internationales Konkursrecht, das gibt es noch immer nicht für Banken.
Weil Sie müssen sich bewusst sein, bei diesen Konkursabwicklungen über die Grenzen hinweg will ja in jedem Land die Konkursverwaltung und die Aufsichtsbehörde möglichst viel Vermögen im eigenen nationalen Konkurs vorsehen. Also es geht eigentlich in erster Linie um nationale Egoismen und insofern ist auch absehbar, dass man sich nicht darauf einigen kann, eine sozusagen internationale Insolvenzbehörde ist eine Illusion, das würde es sicherlich nie geben.
Malen Sie da schwarz, denn diskutiert wird es ja an verschiedenen internationalen Stellen.
Diskutiert wird schon, aber es wird nicht zustande kommen, bin ich überzeugt. Sie sehen es gerade aktuellerweise bei der EU-Bankenunion. Dort wäre die Abwicklung ein zentraler Teil gewesen. Offensichtlich vor einigen Tagen ist ein geheimes Gutachten rausgekommen. Daraus wird ersichtlich, dass vermutlich die einzelnen Gliedstaaten, also Deutschland, Frankreich und so weiter, darauf beharren werden, dass vor allem nationale Kompetenzen bleiben, wohingegen die EU es lieber an die EU-Kommission hätte. Also auch hier werden Sie sehen, es sind Fragen der nationalen Egoismen, die dominieren werden.
Aber wenn wir das alles zusammennehmen, dann sagen Sie eigentlich, Peter Kunz, die Schweiz kann ihr Too-Big-to-Fail-Problem, das sie eben hat mit ihren beiden Grossbanken, letztlich gar nie ganz lösen.
Ich bin 48, in etwa 20 Jahren werde ich emeritiert werden. Ich gehe davon aus, wenn ich emeritiert werde, werden wir das Problem nach wie vor nicht gelöst haben. In erster Linie haben wir die Tendenz, sehr schnell zu vergessen. Und wenn in den nächsten Jahren nichts passiert, sagt man, ist ja gar nicht so schlimm. Das könnte ein fataler Irrtum werden für die Schweiz.
Sagt Peter V. Kunz im Gespräch mit Evelyn Kobler. Dies im Schwerpunkt 5 Jahre nach der Rettungsaktion für die UBS. Und das war Trend. Uns hören Sie nächste Woche wieder oder wann immer Sie wollen, rund um die Uhr als Podcast unter srf.ch/trend. Bis dann.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.